DW Menschen und Märkte.
Und ewig grüßt das Murmeltier. In Brüssel wird weiter über Griechenland verhandelt. Immer Ärger über den Taxidienst Uber. Wir berichten aus Paris und New York. Milliardenhilfe für Nepal, Indien, China und die Asiatische Entwicklungsbank zeigen sich großzügig. Das sind die Themen in unserem Wirtschaftspodcast. Ich bin Rolf Wenkel. Und ewig grüßt das Murmeltier. In Brüssel wird mal wieder über Griechenland verhandelt. Das Land ist noch nicht gerettet. Gibt es noch eine ernsthafte Chance oder kommt der Grexit? Der internationale Bankenverband IIF hat zahlreiche Spitzenleute aus der Politik, den Institutionen und der Finanzbranche nach Frankfurt eingeladen. Sie diskutieren die Frage, wie geht es weiter in der Eurozone und in der Europäischen Union. Aus Frankfurt berichtet Mischa Erhard.
Die Göttin Athene ist bekanntermaßen die Schutzgöttin jener Stadt, der sie ihren Namen gab. Ob Athene ihre schützenden Hände noch über die Hauptstadt Griechenlands hält, darf aber im Jahr 2015 bezweifelt werden. Viel Zeit jedenfalls bleibt den Staatschefs der Eurozone und der griechischen Regierung nicht mehr, um eine Staatspleite Griechenlands zu verhindern. Die Situation ist augenscheinlich vertrackt, meint der Chef der Commerzbank Martin Blessing.
Nun hat die griechische Regierung ihren Wählern etwas versprochen, das sie wahrscheinlich nicht wird halten können. Ansonsten können alle anderen Regierungen das, was sie ihren Wählern versprochen haben, nicht halten. Die Lösung, ich wähle jetzt eine demokratische Regierung, die mir verspricht, ich kann den Kuchen essen und ihn behalten, die wird es nicht geben, weil das auf Dauer nicht erfolgreich ist.
Oder es eben nur mit göttlichem Beistand aus Athen möglich ist, einen Kuchen zu essen und ihn gleichzeitig zu behalten. Wie auch immer, diese Position, Athen müsse kräftig weitersparen, entspricht in etwa der Haltung, die auch die Regierungen der Euro-Staaten gegenüber Athen eingenommen haben. Allerdings gibt es auch viele und sehr namhafte Ökonomen, die diese gewählte Medizin, also sparen, 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 als genau das falsche Mittel ansehen.
Es ist ganz klar, dass in Griechenland das Sparen überzogen wurde, dass dem Patienten eine Überdosis verpasst wurde.
Diagnostiziert etwa Professor Peter Bofinger. Der bekannte Volkswirtschaftler ist einer der fünf Ökonomen, die umgangssprachlich als die fünf Wirtschaftsweisen in Deutschland bezeichnet werden.
Und wenn man also heute fragt, warum steht Griechenland so schlecht da, dann hat das zum einen etwas mit den Ausgangsbedingungen zu tun, die schlecht sind in Griechenland, sicher auch mit der Kooperationsbereitschaft der griechischen Politik, aber auch damit, dass die Sparpolitik in Griechenland sehr viel stärker dosiert worden ist als in allen anderen Ländern.
Deswegen meint Bofinger auch, dass der Fokus auf weitere Sparmaßnahmen bei den Verhandlungen mit Griechenland völlig falsch liege. Statt über weitere Sparprogramme zu diskutieren, müssten die Beteiligten sich die Frage stellen, wie die griechische Wirtschaft wieder wachsen kann.
Beispielsweise, wenn Sie jetzt die Mehrwertsteuer massiv erhöhen in Griechenland, das wird die Wirtschaft schwächen. Und wenn die Wirtschaft schlechter läuft, wird es auch wieder schwierig, diese Sparauflagen zu erzielen. Also hier, meine ich, müsste auch von der Geberseite nochmal ganz gründlich drüber nachgedacht werden, wie die Prioritäten sein müssen. Aus meiner Sicht muss das Wachstum kommen und wenn das Wachstum kommt, kommt auch das Sparen. Wenn man es umdreht, dass man erst spart, besteht die Gefahr, dass das Wachstum nicht kommt und dass am Ende das Sparen auch nicht realisiert werden kann.
Derzeit allerdings sieht es nicht so aus, als würden solche Gedanken bei den Verhandlungen zwischen Athen und Brüssel im Vordergrund stehen. Wird man sich in letzter Minute noch einigen können? Commerzbankchef Martin Blessing ist skeptisch.
Ich bin nicht sicher, ob es eine Einigung gibt. Schöner wär's. Wenn es keine Einigung gibt, ist das auch nicht das Ende der Eurozone.
Andere wie Peter Bofinger bezweifeln das. Sie befürchten eine mögliche Erosion der Währungsgemeinschaft gemäß der Logik. Fällt ein Land aus dem Verbund, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein weiterer Wackelkandidat sich verabschieden wird und so fort. In Athen hätte man dafür dann auch eine alternative Erklärung parat. Die Schutzgöttin Athene, die ist natürlich bei uns geblieben. Und mit uns hat sie sich eben auch aus der Euro-Währungsgemeinschaft verabschiedet.
Fahrdienste wie der Taxidienst Uber, bei denen sich Kunden einen privaten Fahrer per Smartphone-App bestellen, sind in vielen Ländern umstritten und teilweise sogar verboten. Das wollen auch die Taxifahrer in Frankreich erreichen. Gerade hat das französische Arbeitsministerium ein Rekordhoch bei den Arbeitslosen gemeldet. 3,5 Millionen Franzosen ohne Job, so viel wie nie zuvor. Und die Taxifahrer wollen nicht die Nächsten sein. Marcel Wagner aus Paris.
Rien ne va plus, nichts geht mehr rund um die französische Hauptstadt. In die ohnehin chronisch verstopften Ausfahrten der Ringautobahn haben heute aufgebrachte Taxifahrer ihre Autos wie Pfropfen hineingeparkt. In ihrer Wut auf die Konkurrenz von Uberpop legen sie diesmal in Paris und vielen anderen Städten in Frankreich den Berufsverkehr lahm. Überall, wo die Regierungen nicht durchgreifen, sagt dieser Taxifahrer, gewinnt Uberpop. In Spanien, in Deutschland oder in Belgien. Unsere Regierung muss endlich durchgreifen. Die Polizei muss handeln und die Uberpop-Fahrer müssen härter bestraft werden. Der Streit hat sich in den vergangenen Wochen immer weiter zugespitzt. In ihrer Wut auf den Staat, der sie aus ihrer Sicht nicht ausreichend vor der Konkurrenz schützt, haben einige Taxifahrer bereits zur Selbstjustiz gegriffen. Ein Uberpop-Fahrer aus Nizza berichtet von regelrechten Überfällen. Komplizen der Taxifahrer haben mich über die App gebucht. Als sie einstiegen, haben sie auf mich eingeschlagen. Dann kamen Taxifahrer dazu und haben mein Auto angegriffen. Glücklicherweise kam mir die Polizei zur Hilfe. Dadurch bin ich mit einem blauen Auge und mit Beulen davon gekommen. Aber ich kann seitdem nicht mehr richtig schlafen. Die meisten Taxifahrer lehnen solche Gewalt natürlich ab, sehen sich aber der Konkurrenz hilflos ausgeliefert. Während sie Lizenzgebühren, Abgaben und teure Versicherungen bezahlen, sparen sich die Uberpop-Fahrer diese Kosten. Deshalb sagt das Gesetz eigentlich klar, Fahrdienste ohne Lizenz, zum Beispiel über eine App anzubieten, ist in Frankreich verboten. Uberpop-Fahrer riskieren sogar Haft und hohe Geldstrafen. Die Uber-Fahrer nehmen das aber in Kauf. Wir arbeiten alle hart, um Geld zu verdienen, sagt dieser Uber-Fahrer. Die Taxis entwickeln sich nicht weiter, wir aber gehen mit der Zeit und machen das, was die Kunden wollen. Die Polizei hat in den letzten Wochen ihre Kontrollen allerdings deutlich verstärkt und setzt auf Abschreckung, erzählt dieser Verkehrspolizist. Wir nehmen die Leute zunächst mal mit auf die Wache und erklären ihnen, dass das so nicht geht, dass sie eine Lizenz brauchen und dass die Taxifahrer zum Beispiel für die Versicherung viel Geld zahlen müssen. Touristen sollten sich daher überlegen, ob sie zum Beispiel für die Fahrt vom Flughafen aus zur Uber-App greifen. Der Urlaub könnte so unter Umständen auf der Polizeiwache beginnen.
Streit in Frankreich über den Fahrdienst Uber, das war Marcel Wagner aus Paris. Aber nicht nur dort gibt es Ärger, auch im Heimatland von Uber, den USA, gibt es Streit darüber, wie stark solche Fahrdienste reguliert werden sollen. Beispiel New York. Die Stadt der Yellow Cabs plant strenge Auflagen, die nicht nur den neuen Anbietern zu weit gehen. Miriam Braun berichtet aus New York.
Eine Gruppe streikender Uber-Fahrer hat sich hier vor dem Gebäude der Taxi- und Limousinenkommission in Downtown Manhattan versammelt. Ahmed fährt seit rund 4 Jahren für den App-Taxidienst Uber. Ich bin 20 Jahre Yellow Cab gefahren und seit 4 Jahren bin ich bei Uber. Es ist ein großer Unterschied, ich verdiene viel mehr. Aber die Behörden wollen uns harte Regeln aufzwingen, dagegen protestieren wir hier.
So we try to against that.
Die Taxi- und Limousinenkommission, eine Behörde der Stadt New York, will App-basierte Fahrdienste besser kontrollieren können. Es gäbe inzwischen mehr als 75 unterschiedliche Taxi-Apps in New York und Kunden müssten besser geschützt werden, sagt Ryan Vantaya, der die neuen Regulierungen mit ausgearbeitet hat, bei einer öffentlichen Anhörung der Behörde. Wir wollen nicht, dass Passagiere abgezockt werden von unseriösen App-Diensten. Alle Fahrer sollen sicherheitsgeprüft sein und nicht mit 1000 Apps hantieren. Und es muss bessere Transparenz über die Preise geben. Für die geplanten Regelungen haben die Behörde und New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio in den vergangenen Monaten bereits viel Kritik geerntet. Sie würden Innovation ausbremsen, den Wettbewerb behindern und könnten unbeabsichtigte Folgen haben. Michael Allegretti von Uber New York wählt eindringliche Worte.
You might say that this is hyperbole, but it's true. A single violation, as simple as an out-of-date inspection sticker, would actually leave Uber shut down.
Sie sagen, ich übertreibe, aber es ist wahr. Eine einfache Regelüberschreitung, wenn ein Fahrer kein Sicherheitszertifikat am Auto hat beispielsweise, kann das zur Schließung von Uber führen. Kommissionsvorsitzende Mera Joshi räumte ein, dass die Regelungen stellenweise noch klarer formuliert werden müssten, grundsätzlich aber feststehen. Die Fahrdienstleister stören sich besonders an den Plänen der Stadt, Softwareänderungen der Apps künftig mit Gebühren zu belegen und vorab absegnen zu wollen. Dadurch fühlt sich auch der gesamte Tech-Sektor angegriffen. Medien berichteten, dass die Regulierungen nicht mit dem nationalen Telekommunikationsrecht vereinbar seien und Klagen drohen könnten. Yahoo, AOL und eBay sind nur einige der großen Firmen, die den Protest unterstützen. Michelle Lees von der globalen Non-Profit Application Developers Alliance, einer Vertretung der App-Entwickler. Ich möchte die Kommission daran erinnern, dass die Stadt New York eine führende Rolle im Technologiesektor hat. Solche Regelungen führen dazu, dass die Ideen der Zukunft in andere Städte abwandern. Die einzelnen Fahrdienstleister haben zudem ganz unterschiedliche Kritikpunkte. So will die Stadt in Zukunft festlegen, wie viele Geräte und Apps pro Auto höchstens eingesetzt werden dürfen. Diana de la Mer vom Fahrdienst Lyft glaubt, das könnte den größeren Konkurrenten Uber noch stärker machen.
There will be restricted choice for the drivers. And that any company could then
die Firmen könnten ihre Fahrer zwingen, sich für einen Fahrdienst zu entscheiden, auch wenn die Fahrer vielleicht verschiedene Apps ausprobieren wollen. Und dann werden sie sich ganz rational für die größte entscheiden. Und das ist Uber mit rund 16.000 Fahrern, von denen allerdings nicht alle Vollzeit arbeiten. Zertifizierte Yellowcabs gibt es in der Stadt nur rund 13.500. Bei Ravi Desai von der New Yorker Taxifahrergewerkschaft sieht die Proteste der Uber-Fahrer gegen eine stärkere Regulierung kritisch. Sie glaubt, dass sie von den großen App-Anbietern aufgehetzt wurden. Aus Gewerkschaftssicht ist das wirklich schäbig. Da verstecken sich ein paar Milliardäre hinter ihren Fahrern und missbrauchen sie für ihre Anti-Regulierungspropaganda.
Everybody in this industry gets regulated. Everybody gets regulated.
Dabei wird jeder in der Branche reguliert. Es sollte keine Ausnahmen geben für Firmen, die viel Geld in Lobbyarbeit stecken. Geld spielte in der Vergangenheit auch auf der Gegenseite schon eine Rolle. So haben Yellowcab-Lobbyisten Bürgermeister de Blasio im Wahlkampf mit mehreren hunderttausend Dollar unterstützt. In den nächsten Monaten werden die geplanten Richtlinien der Stadt New York noch weiter überarbeitet. Genug Feedback hat die Taxi- und Limousinenkommission zumindest von allen Seiten bekommen.
Es ist auf den Tag genau 2 Monate her, dass der Himalaya-Staat Nepal zum ersten Mal von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht wurde. Dieses und ein Nachfolgebeben im Mai haben über 8.000 Menschen getötet, 22.000 Menschen verletzt und 500.000 Häuser zerstört. Nepals Regierung beziffert die Kosten für den Wiederaufbau auf 6,7 Milliarden Dollar. Jetzt gibt es so etwas wie Hoffnung, denn die internationale Gemeinschaft hat sich auf einer Geberkonferenz in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu recht großzügig gezeigt. Sandra Petersmann berichtet.
Nepals Premierminister Sushil Koirala ist kein Mann der lauten Töne. Nicht wenige halten ihn für einen schlechten Krisenmanager. Koirala versucht mühsam, die Herkulesaufgabe in Worte zu fassen, die sein Land bewältigen muss.
Wir sind schockiert über den tragischen Verlust so vieler Menschenleben und über das Ausmaß der Zerstörung. Es ist schwer, das zu verarbeiten. Aber wir müssen uns erholen. Wir müssen besser und stärker bauen. Noch immer leben viele Menschen in provisorischen Unterkünften. Wir wollen ihr Leben erleichtern, damit sie nach vorne schauen können. Vor allem die beiden asiatischen Giganten zeigten sich anschließend großzügig. Nachbar Indien sagte Nepal auf der Geberkonferenz in Kathmandu 1 Milliarde Dollar für den Wiederaufbau zu. Ein Viertel davon als Schenkung, den Rest als Kredit mit niedrigen Zinsen, wie Außenministerin Sushma Swaraj betonte.
Mobilization of resources of this magnitude.
So viel Geld für den Wiederaufbau zu mobilisieren, ist keine leichte Aufgabe. Aber Nepal ist nicht alleine. Nepal begleiten die guten Wünsche vieler Geberländer und vieler guter Freunde. Wenn wir alle zusammenstehen, können wir der finanziellen Herausforderung gerecht werden. Neben der humanitären Geste geht es auch um Politik. Indien begreift Nepal als strategisch wichtigen Hinterhof im direkten Konkurrenzkampf mit China. Die chinesische Regierung hat in Kathmandu fast 500 Millionen Dollar für den Wiederaufbau versprochen. Zu welchen Bedingungen blieb offen? Beobachter gehen allerdings von einem Geschenk aus. Weitere Zusagen in dreistelliger Millionenhöhe kamen von der Weltbank, von der Asiatischen Entwicklungsbank, aus den USA, von der EU und Japan, oft als
zinsgünstige Kredite. Nepals Premierminister Koirala versprach, achtsam mit dem Geld umzugehen. Seine Regierung will eine neue Behörde einrichten, die den Wiederaufbau transparent koordinieren soll. Viele Politiker und Bürokraten in Nepal gelten als korrupt. Das Land erholt sich immer noch von den Folgen eines 10-jährigen Bürgerkriegs, der erst 2006 endete. Nepal kämpft um eine neue demokratische Verfassung. In der akuten Nothilfephase nach dem schweren Erdbeben vom 25. April waren Hilfslieferungen versickert, im Zoll festgehalten oder umgeleitet worden. Die Gewalt der Natur hat das bettelarme Land im Himalaya weit zurückgeworfen. Jeder vierte Nepalese lebt heute von weniger als $2 am Tag. Viele Familien haben ihren Geldgeber verloren. Nandatami, ein Bergbauer aus einem zerstörten Dorf, ist seit dem schweren Erdbeben im April querschnittsgelähmt. Ich habe keine Schmerzen, aber ich habe Angst vor der Zukunft. Ich mache mir große Sorgen um meine Familie. Wie soll ich meine Kinder ohne Beine ernähren? Wie soll ich sie zur Schule schicken? Wir brauchen ein neues Haus. Über eine halbe Million Häuser und rund 10.000 Schulen sind zerstört. Genauso wie unzählige Brücken und Straßen. Etwa 3 Millionen Menschen sind obdachlos. Viele leben noch immer unter Plastikplanen und müssen dringend umgesiedelt werden, denn der Monsun hat begonnen. Die Regenzeit erschwert die Auslieferung von Hilfsgütern und den Wiederaufbau. Ganz besonders in den hochgelegenen Bergdörfern. Erdrutsche sind eine tödliche Gefahr für Überlebende und für Helfer. Seit Anfang Juni sind Dutzende Menschen durch Geröll und Schlamm Lawinen ums Leben gekommen. Nepal braucht nach eigenen Angaben fast $7 Milliarden für den Wiederaufbau.
Das war Sandra Petersmann aus Neu-Delhi und das war's auch in unserem Wirtschaftspodcast am Donnerstag. In der Technik war Matthias Wenke. Ich bin Rolf Wenkel. Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.